Ja, das Thema für diese Predigt ist das Blut Jesu und unser Miteinander. Vielleicht hat jemand sich den Zettel schon mitgenommen, vielleicht will das jemand machen, muss man nicht. Aber dann könnte man das alles nochmal nachkontrollieren, was ich erzähle. Ich habe das alles vorbereitet gehabt, auf dem Zettel stehen gehabt und dann habe ich gestern Abend überlegt, darfst du die überhaupt halten, die Predigt? Darfst du das machen? Paulus sagt einmal, ich boxe mich, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Ich werde euch wahrscheinlich nur Dinge heute sagen, ich habe es mir überlegt, ich habe schon alles falsch gemacht, was ich euch heute erzählen werde, was man nicht machen soll. Aber ich erkläre euch dann auch, warum ich zum Schluss gekommen bin, dass ich es eben doch sagen darf und auch sagen muss. Wo man auch mal auch gehorsam sein muss Gott gegenüber und das sagen muss, was dran ist in der Gemeinde. Ich möchte einen Abschnitt lesen aus dem ersten Johannesbrief, die Verse 5 bis 10. Das ist eigentlich der Grundsatz oder die Basis für alles, was miteinander passiert in der Gemeinde. Ist im ersten Johannesbrief von 5 bis 10 niedergeschrieben. Eigentlich müssen wir das ganze Kapitel lesen. Wir beschränken uns mal nur auf die Verse 5 bis 10. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, 5 bis 10. Und da steht, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist gar keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wir haben ja einen Text, wo wir alle mindestens, glaube ich, den Vers 9 kennen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Den sollte man sich auch unbedingt merken. Auch unbedingt immer wieder mal selber aufsagen, ins Gedächtnis rufen. Wir sehen hier am Anfang, sagt der Johannes, er schreibt hier, Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Als Gott die Welt geschaffen hat, hat er das Licht vom Finsternis geschieden. Da gibt es eine absolute Trennung zwischen. Da gibt es keine Vermischung. Wenn Licht kommt, verschwindet die Finsternis. Manchmal schafft das Licht nicht, den ganzen Raum zu erhellen, aber da, wo Licht ist, da gibt es keine Finsternis. Wenn was im Weg steht, dann gibt es Schatten, da muss der Schatten weg, dann muss der Gegenstand weg, der im Weg ist. Aber Gott ist Licht. Jakobus schreibt einmal, das verändert sich bei Gott auch nicht. Der bleibt immer gleich, der war immer so, der bleibt auch so, der verändert sich nicht. Auf den kann man sich verlassen. Um mal zu sehen, was Finsternis ist, das kennen wir aus dem Epheser 6, da schreibt der Paulus ja, gegen wen wir kämpfen, gegen die Finsternismächte. Das ist eigentlich gegen das Ganze, gegen den Teufel und sein ganzes Heer von Dämonen, das ist die Finsternis. Sagen wir, das sind die Sünder, die nie mehr aufhören werden, in der Sünde zu verharren, in der Rebellion gegen Gott. Das ist die Finsternis. Und wenn sich ein Mensch bekehrt, dann tut er ja was Grundsätzliches. In Bibelstelle haben wir oft gelesen, könnt ihr zu Hause nachlesen, Apostelgeschichte 26, 18, wo Paulus sagt, was er den Heiden verkündigt hat, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, damit sie den lebendigen Gott dienen können. Das sind zwei Dinge. Es ist eine Grundsatzentscheidung. Bekehrung heißt weg von der Finsternis, von allem, was mit dieser Sünde und mit dem Dreck dieser Welt zu tun hat, drehe ich mich weg zu Christus hin, zu diesem Gott hin, der seinen Sohn gegeben hat für meine Sünden. Und dann steht da, um ihm zu dienen. Und das geschieht ja als erstes in der Gemeinde. Da, wo wir aufeinanderprallen, wir unterschiedlichen Menschen. Und der Jesus sagt von sich selber einmal in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das ist er ja selber. Was heißt das? Wenn hier steht, Hier haben wir erstmal Vers 6 dazwischen. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, das heißt, wenn wir doch noch so leben, als wären wir gar keine Christen, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Das ganze Bekenntnis ist im Eimer. Kannst du vergessen. Du brauchst keinem mehr erzählen, dass du Christ bist, wenn du nicht so lebst, wenn es nicht deine Lebensführung ist da drin. Und dann sagt er in Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, was heißt das eigentlich? Psalm 56, Vers 14. Da steht in diesem Vers, Psalm 56, 14, denn du hast meine Seele vom Tod gerettet, meine Füße vom Gleiten, damit ich wandle vor dem Angesicht Gottes im Licht des Lebens. Also ich muss mir bewusst sein, im Licht wandeln, das, was wir tun sollen, und das, was die echten Gläubigen tun, das ist das Normale, dass sie das tun, heißt, ich führe mein Leben vor dem Angesicht Gottes. Und das muss ich mir ganz bewusst machen. Er sieht mir zu. Und ich lebe da ganz bewusst. Ich versuche mich, sind wir mal ehrlich, wer hat noch nicht versucht, als Gläubiger sich vor Gott zu verstecken, weil er irgendwas machen wollte, was ihm nicht gefällt? Wir wissen doch ganz genau, dass das Quatsch ist. Das geht gar nicht. Der Psalmist sagt einmal, nehme ich Flügel der Morgenröte. Und würde ich mich am äußersten Meer verstecken, du würdest mich sowieso sehen. Ja, das geflügelte Ausdruck, Flügel der Morgenröte. Wir könnten noch, bevor die Sonne aufgeht, mitten im Juni noch versuchen zu verschwinden. Gott sieht das doch sowieso. Er ist doch nicht wie wir Menschen. Aber wenn wir im Licht wandeln wollen, dann müssen wir uns ganz bewusst machen, dass wir vor dem Angesicht Gottes wandeln. Paulus sagt manchmal, wenn er Dinge ganz deutlich betonen will, ich sage euch, ich lüge nicht vor dem Angesicht Gottes in Christus. Das müssen wir uns klar machen. Er sieht das. Wir wandeln vor dem Gott, haben wir eben gehört, ist ein Gott der Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Bei ihm ist nichts verborgen. Da kann man nichts verstecken. Und letztendlich ist das eigentlich, denken wir an Johannes 8, 12, ich bin das Licht der Welt. Wenn wir im Licht wandeln, dann müssen wir in dem wandeln, der das Licht ist. Das heißt, in Christus sein. Ich möchte einmal einen Abschnitt lesen aus dem Sacharja 3. Das ist eine fantastische Bibelstelle. Sacharja ist das vorletzte Buch im Alten Testament. Ich lese mal, ich lese das Kapitel nicht ganz, ich habe sie einfach als Kapitel aufgeschrieben, sind auch nur 11 Verse, aber ich werde es kürzen. Und es steht in Sacharja 3, und er ließ mich, den hohen Priester Jeschua, sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Das ist der Sacharja, der dieses Nachtgesicht hat, der kannte einen hohen Priester, der Jeschua hieß. Der hat nicht eine Figur gesehen, die er nicht kannte. Der kannte den Typen wirklich. Sacharja hat gewirkt zur Zeit, als der Statthalter Serubabel und der Hohepriester Jeschua Jerusalem nach dem Exil wieder aufgebaut haben. Das lesen wir in Esra und in Nehemia. Die waren vielleicht sogar mal zusammen Kaffee trinken. Die hatten damals keinen Kaffee, aber ihr wisst, was ich meine. Der kannte den. Er sieht jetzt einen, den er kennt, der vor dem Herrn steht. Und Jeschua ist eigentlich nur auf Hebräisch, Entschuldigung den Ausdruck, aber ist eigentlich nur der Spitzname unseres Herrn Jesu. Der volle Name heißt Jeschua und die griechische Umschrift ist Jesus. Eingedeutscht kennen wir das als Jesus. Und der Hohepriester Jeschua ist nichts anderes als ein Gläubiger, der in Christus ist. Und hier haben wir es im schönen Bild. Er steht vor dem Herrn. Er steht ihm zugewandt, genau ihm. Und dabei steht wer? Natürlich, Offenbarung 12, Vers 10, hat der Teufel einen Namen, er wird genannt der Verkläger der Brüder. Und er macht ihn schlecht. Er klagt ihn an. Er sagt, er hat gesündigt, er hat hier Dreck am Stecken, da hat er Fehler, überall macht er was falsch. Und das Schlimme ist ja, der hat ja nicht mal Unrecht, der hat ja Recht, das stimmt ja sogar. Und da passiert was Wunderbares hier. In Vers 2 geht's dann weiter. Da sprach der Herr zum Satan, der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich. Er, der Jerusalem erwählt hat, ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Das ist der gläubige Christus. In Wirklichkeit ist er jemand, der aus dem Zorngericht Gottes herausgerissen wurde, der da auch vollkommen zurecht drin steckte. Und dann geht's wunderbar weiter. Jeschua aber hatte unreine Kleider. Stimmt, was der Teufel sagt. Wir sind Sünder, sind wir ehrlich. Wir wissen doch ganz genau, dass wir Fehler machen. Und stand doch vor dem Engel des Herrn, das ist der Herr Jesus. Genau da steht er, da bleibt er stehen. Ist egal, was passiert, da bleibt man stehen. So, sind wir ehrlich. Was eine Familie leider ausmacht, ist, dass man manchmal nicht miteinander auskommt. Sind wir ehrlich, da wird rumgezickt, die Kinder sind ungehorsam, die Eltern verlieren auch mal die Nerven, das ist so. Wenn mir das zu Hause passiert, mache ich dauernd einen riesengroßen Fehler, lerne langsam das nicht zu machen. Ich verziehe mich dann in mein Schlafzimmer, auf meinem Sessel, wo ich gestern bis 12:30 gebrütet habe, ob ich überhaupt die Predigt halten darf, verziehe mich, aber dann brüte ich nicht drüber. Und mache ich mein Handy mit YouTube an, um mich abzulenken. So ein Blödsinn. Anstatt zum Herrn Jesus zu gehen und vor ihm stehen zu bleiben. Wir sind so religiöse Menschen, wir haben das Gefühl, ja, ich muss mich jetzt schlecht fühlen, ich darf ja nicht mal beten und gar nichts und Bibel lesen sowieso nicht und ziehe mich jetzt zurück. Ist falsch. Da muss man zum Herrn Jesus hingehen und da stehen bleiben. Und dann Vers 4, und er begann und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse dir Festkleider anziehen. Und ich habe geboten, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Da setzten sie einen reinen Kopfbund auf sein Haupt und bekleideten ihn mit Gewändern, während der Engel des Herrn dabei stand. Wisst ihr, was Gott dann macht, wenn wir vor ihm bleiben? Das ist Offenbarung 7. Für die Gläubigen haben ein ganz besonderes Markenzeichen. Das sind die, die ihre Kleider weiß machen im Blut des Lammes. Das haben wir im Johannestext gelesen. Das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir da stehen bleiben, ihm zugewandt bleiben, denn es sind so Sachen, ihr kriegt einen reinen Kopfbund, das ist mein Ruf, meine Ehre stellt dann er wieder her. Und ich habe die Berechtigung, wieder Gott zu dienen. Das tut er sofort. Wenn ich nur da stehen bleibe, und dann gehen wir mal zurück zum ersten Johannesbrief und gucken mal in Kapitel 2 rein, was die Auswirkungen davon sind. Wenn ich vor dem Herrn Jesus stehen bleibe, wenn ich wirklich bewusst im Licht wandle, dann passiert hier bei uns was. Hier in der Gemeinde, wenn wir uns hier treffen, wenn wir uns zum Kaffee sind, wenn man sich am Mittwoch trifft zum Bibellesen, zum Beten im Hauskreis oder wenn sich die Brüder treffen oder irgendein anderer Dienstkreis trifft, dann passiert etwas. Das ist 1. Johannes 2, 9 und 10. 1. Johannes 2, 9 und 10. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Da bist du vielleicht schon bekehrt, vielleicht bist du sogar wiedergeboren. Aber du führst dein Leben da, wo du gar nicht mehr das Leben führen sollst. Das ist der Hass. Schön, wenn ich sauer bin auf meine Brüder, weil es wieder nicht so läuft, wie es mir passt. Wenn es mir eigentlich nichts ausmachen würde, wenn der gehen würde. Oder wenn es mir nichts ausmacht, wenn ich gehe. Die können ja mal alleine. Und dann kommt Vers 10. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Versteht ihr? Da kommt sofort die Reinigung durch Jesu Blut. Haben wir ja gelesen. Ist ja hier auf derselben Seite in der Bibel. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Dann geschieht diese Gemeinschaft sofort. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das passiert dauernd. See, ich weiß doch gar nicht, wann ich mich immer versündige, weil ich so ein verdorbener Sünder bin. Ich merke das doch gar nicht immer. Der Mensch ist so ein Lügner durch und durch. Ich hab mir das mal überlegt und mal geguckt. Ich habe festgestellt, ich habe mich um die Wahrheit so rumgedreht hinterher. Ich habe es gar nicht bewusst gemacht. Bist du so halb verhalten und dann doch nicht sagen und doch lieber zurück. Wir sind Lügner durch und durch. Wir merken nicht mal, dass wir den ganzen Tag lang 100.000 Mal uns um die Wahrheit herumschleichen. Und das Blut Jesu Christi reinigt uns dauernd. Wenn uns Sünde bewusst wird, dann tun wir etwas ganz Bestimmtes. Dann gehen wir zum Herrn Jesus und bekennen ihm das. Dann bitte tun wir eins nicht, grübeln wir nicht rumherum, wo habe ich vielleicht doch noch was und irgendwas müsste doch bestimmt noch sein, ich mache doch immer Fehler. Der Jesus wird uns das schon zeigen durch seinen Geist. Und dann muss ich sie ihm bekennen, dann muss ich sie ihm sagen, da habe ich es falsch gemacht. Und wisst ihr, was das noch heißt? Hier steht das ja in Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, da steht niemand. Ich muss die Sünde auch, wenn ich jemanden verletzt habe, dem auch noch bekennen. Wenn ich Streit habe, dann muss ich hingehen und mich versöhnen. Das müssen wir tun, sonst uns wird diese Dauerreinigung unterbrochen. Dann bleibt die Sünde da. Und dann habe ich Stress mit meinen Brüdern und meinen Schwestern in der Gemeinde. Dann geht's wieder nicht. Dann steht wieder alles. Dann nerven sie mich wieder alle, dann ärgern sie mich. Und dann kann ich nicht weiter, und dann kommt die Gemeinde nicht weiter und dann steht man da wieder. Dann kommt der Vers 9 aus Kapitel 2. Dann kommt der Hass wieder raus, der in uns drinsteckt. Den sind wir nicht los. Der steckt da drin in unserem sündigen Fleisch. Aber umso wichtiger ist es, dass wir bewusst im Licht wandeln, vor dem Herrn Jesus stehen bleiben. Und wenn uns Sünde bewusst wird, dann bekennen wir ihm die Sünde. Das ist wie ein David. Er sagt in seinem Psalm 51, an dir allein habe ich gesündigt. Wir wissen alle, was David gemacht hat. Und er sagt, an dir allein habe ich gesündigt. Wir denken doch, ah, der hat doch an Uriah gesündigt, der hätte ihn ja umbringen, da an die Front geschickt, so war eiskalter Mord, damit der Ehebruch mit der Frau von Uriah nicht rauskommt. Er sagt, an dir allein habe ich gesündigt. Das muss klar sein. Sünde geschieht immer zwischen Gott und mir. Aber die Verletzung, die habe ich den anderen angetan. Das muss ich auch in Ordnung bringen, soweit man das kann. Gehen wir jetzt mal nicht davon aus, dass man jemanden da in den Tod geschickt hat. Aber wenn wir uns hier in der Gemeinde verletzt haben, dann müssen wir hingehen und sagen, du, verzeih, ich habe mich versündigt. Ich erzähle euch mal was. Als ich noch, was war ich, Teenager oder noch ein bisschen, ja, so 12, glaube ich, war das. Ich hatte einen richtig guten Freund, wir hingen jeden Tag aufeinander rum. Und ich war auch oft bei denen zu Hause und die hatten eine Riesenfamilie, die haben 13 Kinder. Das ist echt toll, das ist faszinierend, das musst du mal erleben. Und er so irgendwo so in der Mitte und dann kriegst du dann ja auch mit, was in der Familie halt läuft. Wenn du jeden Tag da abhängst im Haus, dann streiten die sich auch mal, das ist leider so. Und dann hat er sich mit seiner Schwester, das war so eine junge Erwachsene, hat er sich verkracht, da irgendwie haben die sich vor mir, ist das passiert. Und sie ist dann wahrscheinlich zur Mama gelaufen, die hat sich zurückgeschickt und hat ihr wahrscheinlich gesagt, guck mal, du bist doch gläubig, du bist doch ein junger Erwachsener, geh mal und versöhn dich mal mit deinem Bruder. Dann kommt sie zurück und dann sagt sie das, erklärt ihm das, Mama hat gesagt, wir sollen uns ja versöhnen und ja, ich habe das falsch gemacht, aber du hast auch falsch gemacht. Und wir haben beide was falsch gemacht und wir müssen jetzt beide draus lernen. Wisst ihr, ich kann einfach nicht mir eingestehen, dass ich ein elendiger Hund bin, der den anderen verletzt hat. Ich muss auch noch auf ihn rumreiten, damit es ich nicht so ganz schlimm dastehe, ist ja auch schlimm. Das ist keine Versöhnung. Mein Bruder erzählte mal, er hat einen Kollegen im Geschäft gehabt, im Büro. Das war so ein Typ, der kam gerne zu spät, aber hat es auch voll auf dem Gläubigen abgesehen, hat ihn immer fertig gemacht und immer geärgert, wenn dem mal ein Fehler passiert ist. Ist immer drauf rumgeritten und irgendwann passiert es dem Bruder, dass er verschläft morgens. Völlig gestresst und völlig überstürzt, kommt er dann ins Büro und dann ist der schon da und macht ihn fertig und sagt, ja, du bist, was ist mit dir los, bist du zu spät, stichelt rum und der dann, er explodiert nicht, er bleibt cool, aber macht ihn rhetorisch mit zwei Sätzen einfach nieder. Geht dann an seinen Platz und denkt nach, und der Heilige Geist kommt dann und mahnt an seinem Herzen, sagt, du, geht das doch nicht, du kannst ja nicht den Kollegen fertig machen, wenn du geschludert hast zu Hause, wenn dir ein Fehler passiert ist. Du bist doch ungläubig, dann kannst du doch nicht niedermachen, du sollst eigentlich nicht mal die Gläubigen niedermachen, das geht einfach gar nicht. Dann ist er in den Keller gegangen, in den Waschraum, ist auf Knie gegangen, hat dem Herrn um Vergebung gebeten, kommt hoch, geht zu seinem Kollegen ins Büro und sagt, du, ich muss mich entschuldigen, ich habe dich da niedergemacht, war nicht in Ordnung. Ohne dem zu sagen, dass er was falsch gemacht hätte. So, das war Das war ein Kerl, dieser Kollege. Der soll mal gesagt haben, als er einen Strafzettel hatte da in der kleinen Stadt, der wusste, von wem er den Strafzettel bekommen hat. Der hat gesagt, irgendwann erwische ich den nachts im Dunkeln, dann kann er was erleben. So ein Typ war das. Und jetzt steht der Bruder vor ihm und sagt ihm das und bittet um Entschuldigung und der fängt an zu würgen. Der kann nicht mehr, der ist fertig, so getroffen. Und sagt irgendwann, ich entschuldige mich auch. Er weiß, ob er den Satz schon mal gesagt hat. Aber Versöhnung geschieht immer dann, wenn ich nicht mehr auf den anderen rumreite, sondern meine Schuld bekenne und dazu stehe. Dann ist echte Versöhnung da. Und dann kommt wieder die Dauerreinigung durch Jesu Blut. Dann haben wir das wieder alles und dann geschieht etwas. Wisst ihr, wenn wir in der Gemeinde so leben, wenn du und ich, wir uns treffen und wir sind beide gewaschen Jesu Blut, wir wandeln beide im Licht, wir sind in Ordnung vor Gott, geschieht Gemeinschaft. Kann beim Kaffee geschehen, die kann auf dem Parkplatz geschehen, die kann hier geschehen. Das kann man nicht machen. Diese Gemeinschaft ist nicht, weil wir eine Gottesdienstzeit festsetzen und hierher kommen. Dadurch geschieht keine Gemeinschaft. Auch vielleicht, wenn wir uns öfter treffen und uns 5-mal in der Woche zum Hauskreis treffen, da wird die Gemeinschaft nicht besser. Sondern Gemeinschaft geschieht, kannst du nicht organisieren, das kann man nicht machen. Sie geschieht, wenn wir beide in Ordnung sind mit Gott und das Blut Jesu Christi uns reinigt von aller Sünde. Von jeder Sünde. Gott hat dem David vergeben. Man erzählt sich von einem Soldaten aus der Kulturrevolution in China. Der hat unter Mao Zedong, nachweislich 150.000 Menschen hingerichtet. Und er hat sich danach bekehrt. Und das Blut Jesu hat jeden Mord ausgetilgt. Jeden. Die waren immer noch tot. Er kann das auch bei den Menschen, kann er sich auch nie wieder versöhnen. Aber wisst ihr, worum es letztendlich geht? Das Blut Jesu reinigt von jeder Sünde. Und das muss unser Zentrum hier sein, das ist das Wichtigste. Und dann Hebräer Kapitel 10, fantastischer Abschnitt, den würde ich ja zu Hause nochmal lesen. Und da steht nämlich, was der Jesus eigentlich gemacht hat durch sein Blut. Hebräer 10 ab 19. Und da steht, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum. Ihr wisst, in der Stiftshütte und im Tempel später war da ein Vorhang. Da konnte man nicht hin. Der Priester durfte einmal im Jahr am großen Versöhnungstag das Blut da reinbringen vom Opfertier und auf den Sühnedeckel sprengen. Als Sühnopfer. Die Bibel sagt, der Jesus ist unser Sühnopfer. Der Vorhang ist zerrissen und im Himmel gibt es eigentlich ein Original. Die Stiftshütte ist die Kopie, der Tempel ist die Kopie, im Himmel gibt es das Original. Und wir haben im Geist jetzt, haben wir einen Eingang in dieses Heiligtum. Und jetzt steht da in Vers 20, wie er das gemacht hat. Den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch. Das heißt, durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Wisst ihr, Jesus hat, als er in den Himmel gefahren ist, so mit seinem Blut eigentlich das gemacht hat, was der Priester damals am großen Versöhnungstag gemacht hat, damit die Sünde des Volkes wieder gesühnt wird, damit sie wieder in Ordnung sind mit Gott, dass das Heiligtum da, die Stiftshütte wieder gereinigt ist. Das hat er gemacht, den Tag nennen wir Himmelfahrt. Und er hat wir wissen das aus dem Epheser 6, im Luftraum herrschen eigentlich die Dämonen und Jesus hat eine Bresche durchgeschlagen. Durch seine Opferung, durch seinen Opfertod ist er mit seinem Blut da durchgegangen und hat uns einen Weg gemacht, dass wir Zugang haben ins Heiligtum, einen Weg, der absolut sicher ist. Da geht kein Unrein drauf, da gibt es keinen Löwen, kein wildes Tier, da wird uns keine Finsternismacht irgendwas anhaben können. In Christus können sie uns das sowieso nicht. Aber wir haben da einen sicheren Zugang ins Heiligtum. Im Hebräer 4 lesen wir, dass wir da hingehen können, um Hilfe zu bekommen. als ich noch klein war, da habe ich die alten Brüder beten gehört in der Gemeinde damals. Die haben immer gebetet, wir bestürmen den Thron der Gnade. Der Gnadenthron ist auf dem Sühnedeckel. Das haben wir bekommen durch den Herrn Jesus, damit wir Hilfe zur richtigen Zeit bekommen. Den Weg haben wir, egal was hier in der Gemeinde passiert, was die anderen mir tun oder was mir passiert. Diesen Weg habe ich durch das Blut Jesu, durch Christus, habe ich diesen Weg zu Gott. Ich muss mich nicht zurückziehen, wenn ich versündigt habe. Ich darf dahin gehen. Ich kriege die Vergebung wieder. Ich bin wieder in der Reinigung, in Ordnung mit Gott. Ich bin wieder im Licht und wandel da. Und dann sagt er hier, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens. Wir können uns sicher sein, dass es stimmt. Absolut sicher sein. Und durch Besprengung, das sind die Bilder, die Opferbilder aus dem Alten Testament, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Vielleicht erinnert ihr euch noch 4. Mose 19, die junge rote Kuh, die man braucht, um das Reinigungswasser für rituelle Reinigung herzustellen. Das ist uns alles in Christus gegeben, dass wir rein werden von jeglicher Form, von Sünde, von Befleckung, von allem. Und dann steht hier, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben. Jetzt sollen wir noch auf die um uns herum sitzen. Die sollen wir noch, ist eigentlich aufpassen, Aufsicht üben, das Wort. Jetzt sollen wir nicht gucken, dass die alles richtig machen, dass die uns ja nicht ärgern, dass alles so läuft, wie es mir, meinen Augen richtig ist, dass alle nach meiner Lehre tanzen. Und wir sollen aufpassen, das ist eigentlich Vers 25, in dem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen. Da geht es weniger jetzt um das Treffen hier, sondern geht es darum, dass ich mein Herz dem Herrn Jesus entgegenhebe, dass ich diesen Weg gehe. Das mache ich, wenn ich zum Beispiel gucke, dass wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Nicht, dass ich die anderen reize, sondern ich reize sie nicht dadurch, dass sie explodieren, sondern dass sie lieben. Mit meiner Liebe. Die ist ja ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, Römer 5, Vers 5. Können wir tun. Indem wir aufpassen, dass das geschieht. Wir fragen gerne, wie geht's dir? Komm, hören wir auf damit. Fragen wir ihn, ob er sein Herz dem Herrn Jesus entgegen erhebt. Ob er diesen Weg geht. Ist viel wichtiger, als ob es auf Arbeit gut läuft, ob man krank ist oder nicht. Das ist wichtig. Und damit kann man am Ende auch sterben. Da kann man sich sicher sein, wenn man stirbt, dass man gerettet ist. Aber wir sollen diesen Weg gehen. Wisst ihr, dann läuft es bei uns doch oft eigentlich anders. Jakobus 3. Ich lese von Vers 13. Jakobus 3 ab Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, ist barmherzig und ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Ja, ich weiß, schon ungeheuerlich, was da steht. Er sagt, wir sollen die guten Werke in Sanftmut zeigen. Also, dass ich den Leuten in Sanftmut begegne. Und das ist weise. Aber wenn man dann immer neidisch ist, der hat eine bessere Stellung als ich in der Gemeinde, der hat die Gaben, die ich gerne hätte, der hat die Familie, die ich gerne hätte, der hat den Job, den ich gerne hätte, vielleicht das Aussehen, das ich lieber hätte, kommt besser an bei den Leuten. So, wenn wir neidisch sind, dieser bittere Neid, die Selbstsucht, wenn ich nicht diene für die anderen, sondern wenn ich dienen will, wie es mir passt, Selbstsucht. Es gehört sich nicht. Sie muss gucken, dass es den anderen dient. Nicht selbstsüchtig sein, Selbstsucht im Herzen haben und dann so tun, als wäre alles super. Die Menschen sind ja die größten Heuchler, die es gibt. Es muss immer gut sein für die anderen. Ja, wie geht's dir? Mir geht's gut. Und dir? Geht doch gar nicht gut. Also wenn man gläubig ist, sagt die Bibel, Apostelgeschichte 24, Apostelgeschichte Kapitel 14, ich glaube Vers 27 ist das, da sagt Paulus zu den Frischbekehrten, die sind ein Jahr gläubig oder so, dann sagt er zu denen, und sie trösten sie dann mit den folgenden Worten, dass alle, die ins Reich Gottes eingehen wollen, Bedrängnis erleiden müssen. Wenn man diesen Weg geht, dann hast du Bedrängnis. Da wird der Teufel alle Mittel und Wege nutzen, um dich da rauszubringen. Der will dich kaputt machen, der will mich kaputt machen. Der wird alles tun dafür. Du hast Bedrängnis als Gläubiger. Da geht's nicht immer einfach gut. Das Herzlein wird fröhlich, aber gut gehen tut's mir nicht. Dann sagt weiter, das ist eine irdische Weisheit, eine seelische. Wir wollen immer, dass es unserer Seele gut geht. Wir wollen uns wohlfühlen. Da kriege ich immer die Krise. Dann sagen die Leute, ja, hast du eine Gemeinde, wo du dich wohlfühlst? Nö. Sind wir ehrlich, wenn du eine Gemeinde hast, wo du dich wohlfühlst, dann wird deine Seele verhätschelt. Da predigt das keiner. Da kannst du dich wohlfühlen, wenn dich keiner angeht. Es muss immer seelisch sein. Immer die irdischen Dinge sind viel wichtiger. Da sind die Projekte, wo es um Gegenstände geht, viel wichtiger als zum Beispiel die Geschwister, die in der Anfechtung im Alter kaputt gehen. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Dann kriegst du keine Ordnung rein, dann wird sich gegenseitig verletzt, da kommen die Giftpfeile und man schießt die auf anderen. Da kommt der ganze Kram und er sagt, das Gegenteil wäre jetzt eigentlich die Weisheit von oben. Die ist rein, gewaschen in Jesu Blut. Dann ist das Herz rein, dann ist der Wandel rein. Weisheit geht ja nicht darum, dass ich super klug denken kann. Sondern geht es darum, weiß, wie ich vorgehe in der Praxis. Das ist Weisheit am Ende. So dann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen. Ja. Ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. So soll es eigentlich sein. Das soll es sein. Und dann steht Vers 18, die Frucht der Gerechtigkeit, aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Das, wenn ich die Versöhnung suche, wenn ich Frieden stifte, wenn ich anderen helfe, dass sie sich versöhnen kann, wenn ich mal jemanden liebevoll beiseite nehme, wenn ich weiß, dass Streit ist, dann sage ich, komm, versöhn dich doch mit dem. Hast du es dem Herrn Jesus schon bekannt? Ist doch Sünde, wie du lebst. Bring es doch in Ordnung, dass du diesen Weg ins Heiligtum wieder gehen kannst. Das ist ein riesengroßes Problem. Der Jesus sagt einmal, wenn ihr nicht vergeben könnt, dann wird euch der himmlische Vater eure Sünden auch nicht vergeben. Es ist eine Sünde, die ist furchtbar, Unversöhnlichkeit. Kennt ihr den ungerechten Knecht, von dem Jesus erzählt, dem sein Herr diese unfassbar große Schuld vergibt? Er hätte Frau und Kinder in die Sklaverei schicken müssen und den Rest seines Lebens selber Sklave sein müssen, hätte es eh nicht bezahlen können, die Schuld. Und sein Herr vergibt ihm das. Und dann geht er raus und trifft seinen Kollegen, der schuldet ihm gerade mal 50 Euro und den lässt er dann ins Gefängnis werfen. Jemand erzählte mal von einer Frau, die konnte sich nicht bekehren. Die ist in ihrer Sünde gestorben, weil sie jemand mal beleidigt hat und sie war nicht bereit, das zu vergeben. Entschuldigung, wenn ich so sage über einen toten Menschen, aber so eine Dummheit. Nur weil mir ein anderer mal was gesagt hat, was mir nicht gepasst hat. Nicht bekehren können, nicht in der Lage sein zur Versöhnung. Und wir Gläubigen, wir sind doch die, die das Amt der Versöhnung haben. 2. Korinther 5, glaube ich, ist das. Wir suchen doch den Frieden. Epheser 4, 31. In Epheser 4, 31 steht, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Was ist Bitterkeit? Bitterkeit ist, wenn ich enttäuscht bin und resigniere, weil es in der Gemeinde mir nicht läuft, wie ich will. Weil mich jemand geärgert hat und ich bin ihm sauer auf ihn und will ihm das nicht vergeben. Dann haben wir hier, ich habe das mal genannt, sind die Geschwister der Bitterkeit. Wisst ihr, was dann kommt? Dann ist man wütend, dann ist man zornig. Dann wird man laut und dann lästert man. Das ist mir vor gar nicht so langer Zeit passiert. Dann saß ich in der Runde und haben sie angefangen, über die Gemeindeleitung zu reden, wie die da versagt hätten und ihre Organisation nicht können. War ich nicht geistesgegenwärtig genug, war so feig, dass ich mich nicht eingemischt habe, so halb mitreißen lassen. Ich habe nicht gesagt, dass die Gemeindeleitung schlecht ist. Das ist nur, wie die meine Freunde nennen. Ich schätze die. Aber einfach zu feig zu sagen, das ist doch nicht richtig, lass uns doch mehr für die beten, als über die zu lästern, wie schlecht die sind. Wisst ihr, warum die manchmal nichts hinkriegen? Weil die bis hier mit Arbeit zu sind und mit Sorgen wegen uns. Und dann gilt es eigentlich, dass wir anfangen, nicht bitter zu sein gegen die anderen, dass wir eben nicht sauer sind auf die anderen und laut werden und über die anderen ablästern und schlechte Dinge sagen. Es soll weg sein, es soll fort sein, samt aller Bosheit. Ich sage jetzt was, da kriege ich sicher Schimpfe, wenn ich es erzähle später, aber ich sage es trotzdem. Erzählt dein Bruder, wie er mal so was hatte. Er war unzufrieden in der Gemeinde, wie das läuft, war Mitarbeiter. Ne? Und dann sagt er, dann hat er sich, weil er keine Lust mehr hatte, hat er sich immer dann versteckt hinter seinen kleinen Kindern, hat seine Frau immer ganz ritterlich die Kinder abgenommen und hat sich dann hinter die Scheibe ins Kinderzimmer verzogen. Und dann hatten die einen Prediger, der hat über die Trittbettfahrer der Arche Noah gepredigt, und der sagte, Brüder, wenn ihr euch in der Gemeinde zurückzieht und bitter seid, dann ist das nicht der erste Schritt zum Abfall, sondern der zweitletzte. Und dann war er kuriert. So gefährlich ist das Zeug. Und da muss man aufpassen, da müssen wir aufpassen und gucken, wie wir damit umgehen. 2. Korinther 12, Vers 20. Haben wir schon mal gelesen, ich lese mal ruhig nochmal, was eigentlich wichtig ist. 2. Korinther 12, 20 und 21. Und da steht, denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche, und ihr könntet auch mich finden, wie ihr nicht wünscht. Also Paulus schreibt an die Korinther, und das war die Chaotengemeinde schlechthin, da ging ja alles drunter und drüber. Man lese 1. Korinther 5. Also bei denen gingen Sachen schief, die gingen ja nicht mal manchmal, in der Regel nicht mal bei den Heiden schief, zumindest früher. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen. Sodass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch. Das war ja seine Gemeinde, die hat er gegründet und betreut 2 Jahre lang. Ne? Wenn ich komme und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben, wegen der Unreinheit und der Unzucht und der Ausschweifung, die sie begangen haben. Das haben wir schon mal gesehen. Wenn ich nicht gewaschen in Jesu Blut in die Gemeinde komme, beschmutze ich die anderen. Da kommt der Stress her. Und dann guck mal, was er hier schreibt. Unreinigkeit, da geht's dann los. Da schreibt er Unzucht. Das steht im Griechischen Pornaia. Da kommt unser Wort Pornografie her. Lassen wir das Graphie mal weg. Da kommt der Dreck her und dann kommt das Elend in die Gemeinde. Da kommt nicht das in die Gemeinde, da kommt das, was da davor steht. Da haben wir die Probleme. Wenn ich mich nicht reinigen lasse, wenn ich nicht in Reinheit lebe, wenn ich nicht im Licht wandle, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir dann aufeinander prallen. Und die Maßlosigkeit, die Ausschweifung. Und dann wird es verhindert, dass man eine Gemeinde ist, die Einheit lebt, die Liebe lebt, die wirksam evangelisieren kann nach außen. Wisst ihr, das Gebot hat uns doch der Jesus gegeben. Er sagt, ihr sollt euch untereinander lieben, wie ich euch geliebt habe. Ihr wisst, Altes Testament, Nächsten lieben wie sich selbst, Neues Testament, lieben wie der Jesus uns geliebt hat. Und dann werden die Ungläubigen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Dann kannst du fruchtbar Zeugnis geben. Aber das gibt's alles nicht. Du bist nicht einig. Es ist keine freundliche Ermahnung da. Das fehlt dann alles. Was machen wir denn jetzt? Psalm 51. Müsst ihr nicht aufschlagen. Schlagt es zu Hause auf. Psalm 51. David schreit in seiner Verzweiflung: Entsündige mich mit Ysop. Warum Ysop? Es musste bei bestimmten Opfern musste Ysop zum Blut dazugegeben werden. Und beim Auszug aus Ägypten musste man mit Ysop das Blut an die Türpfosten streichen und dann reingehen ins Haus vom Passahlamm. Ysop bewirkt, dass das Blut nicht gerinnt. Das ist eine ewige Versöhnung, die der Jesus vorbeigewirkt hat. Das Blut, sein Blut im Bild gesprochen, gerinnt nicht mehr. Das reinigt immer. Und da müssen wir hinfliehen. Wisst ihr, als der Jesus sein Blut ins Heiligtum gebracht hat, hat das rückwirkend sogar bis auf David gewirkt, dass er über ihn sagt in 1. Könige 8,14. Er sagt, lässt es dem Jerobeam sagen. Er sagt, wenn du so lebst wie mein Knecht David, der sich nur an das gehalten hat, was in meinem Gesetz steht. Kannst du dir das vorstellen? Also von dem haben wir eben schon geredet, was der angestellt hat. Da kannst du noch weitermachen, was das für ein Mann war. Der hat Männer niedergemetzelt für eine Frau, der hat Ehebruch begangen, der hat den Ehemann dann in den Tod geschickt, der hat geschlampert, als sein Sohn der hat seine Tochter missbraucht, hat er durchgehen lassen. Der hat sein Volk hängen lassen, weil sein Sohn Absalom, der ja Aufstand gemacht hat, da gefallen ist. Er hat nur versagt die ganze Zeit. Gott sagt zu ihm, er hat nur getan, was in meinem Gesetz stand. Warum? Wegen dem Blut Jesu. Weil er um Vergebung gebeten hat, aufrichtig. Deswegen kann er das sagen. Und wenn wir diesen Weg gehen, dann passiert es sofort. Und wenn ich gereinigt bin mit Jesu Blut, wenn ich es mit dem Herrn in Ordnung gebracht habe, dann kann ich auch zu den anderen gehen. Geht sofort. Dann kann ich sagen, ich habe mich verfehlt dir gegenüber, ich habe dich verletzt, ich habe mich falsch verhalten, dann muss ich ihm nicht mehr seins vorhalten. Das ist dann sein Problem. Muss ich dann nicht mehr machen. Es ist so wichtig, dass wir uns reinigen lassen. Und dann passiert etwas, das haben wir mal gesehen, das kennt ihr aus den Gesetzen, zum Beispiel das Gesetz über die Reinigung von Aussatz, 3. Mose 14, da kommt erst das Blut zur Reinigung und dann kommt darüber gleich das Öl. Das ist ein Bild für den Heiligen Geist. Und der Jesus gibt dem Heiligen Geist einen Namen, als er ihn den Jüngern ankündigt. Er sagt, er ist der Parakletos, der Tröster. Das steht bei uns auf Beistand in den Übersetzungen. Ich glaube, Luther hat es noch als Tröster übersetzt. Wenn der Heilige Geist dann, der übernimmt sofort sein Werk und der heilt die Verletzungen dann. Das ist nicht seelisch, das ist nicht Sigmund Freud Katharsis. Wenn ich mir irgendwas eingestehe in der Psychotherapie, dann kommt dieser Schmerz, der mich befreit, bla bla bla. Der nimmt es einfach weg. Macht es sofort. Wenn jemand in diesem Universum trösten kann, dann ist der Heilige Geist. Der ist ein Seelsorger. Wir sind im besten Fall kleine Hilfsseelsorger, aber eigentlich ist es er. Und der nimmt sein Werk nur dann auf, wenn wir gereinigt werden durch Jesu Blut. Aber dann tut er es sofort. Und dann sind die Verletzungen weg. Und wisst ihr, wenn eine Person in der Bibel wusste, was Verletzungen sind, dann war das Hanna, die Mutter Samuels. Könnt ihr nachlesen, 1. Samuel 1. Der Elkanah, der Ehemann, der hat ja eine dumme Sache gemacht. Er hat sich zwei Frauen genommen, hat er zwei Schwiegermütter. Das Schlimmste wahrscheinlich, was passieren kann. Das war ein Witz. Aber in der Ehe war dann ein Problem. Oder in diesen Ehen. Die Penina hat die Hanna niedergemacht, weil die Penina, das war diejenige, die hatte ja die Kinder. Das war im Alten Testament eine Belohnung, wenn du Kinder hattest. Wenn du keine Kinder haben konntest, war es Fluch. Und dann hatte er keine Kinder. Und die hat die geplagt. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist. Vielleicht war das so eine ganz falsche Giftschlange mit solchen Sprüchen wie, ach Hanna, sei du mal froh, dass du die Sorgen mit den Kindern nicht hast am Tisch. Das ist eine richtige Giftpfeile. Wenn wir so miteinander umgehen, oder wenn du das erlebst, ist furchtbar. Das versteht man, ich erzähle euch mal was. Wisst ihr, wenn man sein Kind unter Geburt verliert und dann kommst du in die Gemeinde und dann kommen die anderen nach vorne, ist alles okay, wenn sie sagen, wir haben ein gesundes Kind bekommen. Aber wenn die anfangen mit Körpermaßen und Gewicht, gehst du kaputt. Du machst dir keine Vorstellung, wenn du es nicht erlebt hast, wie weh sowas tun kann, wie sehr weh das einer Mutter tun kann, die ihr Kind beerdigen musste. Das ist furchtbar. Und Hanna macht das Richtige. Sie geht zur Stiftshütte. Sie geht zu dem Gott Israels und schüttet ihm ihr Herz aus. In Klagelieder sagt der Jeremia mal, und wenn es einem schlecht ging in seinem Dienst, dann war es Jeremia. Das ist der Mann Gottes, mit dem kein Gläubiger tauschen will. Den ging es echt schlecht. Und wisst ihr was, im Gegensatz zu des Israel, zu Judäa damals in der Zeit von Jeremia, sind wir eine Vorzeigegemeinde erster Klasse. Also echt, wir sind super Gemeinde. Die waren wirklich schlimm. Wisst ihr, die haben dem Jeremia gesagt, komm, sag uns, wir wollen diesmal wirklich tun, was du sagst, was du von Gott bekommst. Wir werden jetzt gehorsam sein, wirklich. Dann hat er ihnen das gesagt, haben sie ihn zusammengeschlagen. Er hat ihnen gesagt, geht nicht nach Ägypten, bleibt hier. Bleibt hier stehen, wo ihr seid, geht nicht nach Ägypten. Sie haben ihn zusammengeschlagen, haben ihn mitgeschleift. Super. Und er sagt, ich habe dir meine Bitterkeit gebracht, Klageglieder 3. Das hat ihm wehgetan, das tut uns weh. Aber wir gehen zum Herrn Jesus und klagen es ihm. Und dann hört es auf. Wisst ihr, wenn wir das alles sehen, ich glaube, dann haben wir nur noch einen Wunsch oder zwei. Erstens, wir wollen das Blut Jesu haben. Wir wollen, dass es wieder reinigt. Und wir hätten ja auch gerne, dass es ein bisschen besser wird, oder? Dass wir da nicht stehen bleiben. Wir haben das ja gelesen, mal Pfingsten hatten wir das, Galater 5. Dieser ganze Dreck, diese ganzen Streitigkeiten, dieses Gegeneinandersein, dieses Verletzen, es kommt aus unserem Fleisch, aus unserer alten Natur, die noch immer da ist, leider. Die werden wir los bei der Auferstehung der Toten, kriegen wir einen neuen Leib. Aber noch haben wir sie da und Gott gefällt das Zeug nicht. Und deswegen hat er was gemacht, Römer 6, schlagen wir noch auf. In Römer 6, Vers 3, das steht hier nicht auf dem Zettel, aber den lesen wir trotzdem mal. Da steht in Römer 6, Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, das ist nicht die Wassertaufe, das ist 1. Korinther 12, 13, dass der Heilige Geist uns in Christus hineingetauft hat, geistlich, in seinen Tod getauft sind. Vers 6. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, also unsere alte Natur, wo das rauskommt, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Das ist ein Fakt, der ist geschehen. Ich habe es damals schon gesagt, Pfingsten, der Watchman, dieser chinesische gläubige Watchman, Aufseher, Wachmann. Der kommt in seine Gemeinde rein, da sitzen die Brüder im Saal und er kommt rein und sagt, Brüder, wisst ihr schon das Neueste? Nee, was denn? Ich bin gestorben. Hey, Watchman, du bist tot. Lebst du, stehst doch da vor uns. Ich sagte, hier, ich bin mit Christus gestorben. Seit meiner Bekehrung bin ich ein Toter. Bin ich tot für mein Leib der Sünde. Ich bin tot dafür. Was sagt ihr? Das ist biblische Wahrheit. Er sagt, dass der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei und wir der Sünde nicht mehr dienen müssen, dass wir das nicht mehr tun müssen. Dass es nicht mehr Programm ist, in unserem Leben zu sündigen. Dass es nicht unser Zustand ist, in dem wir drin festbleiben. Und dann sagt der Paulus hier, ist ja eigentlich Gott, der das dem Paulus gibt, Römer 6, Vers 11. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Jetzt sagt er, jetzt haltet euch dafür. Jetzt nehmt diese Tatsache im Glauben an, dass sie bei euch wirkt. Dass es Realität wird bei euch. Ich erzähle euch was, vielleicht darf ich noch, ist eigentlich Zeit schon rum, aber vielleicht darf ich noch eine Geschichte von mir erzählen. Ich bereite eine Predigt, die letzte vor, und da kam das ja vor, im Geist wandeln, in Christus gekreuzigt sein, wie wir es leben sollen und so weiter. Und wisst ihr, ich bin ein Mensch, ich habe ein ziemlich starkes Temperament, das habe ich mütterlicherseits geerbt. Ich kann sehr leidenschaftlich diskutieren und auch so sehr emotional kann ich auch mal explodieren. Und wir haben mal zwei kleine Kinder und alle Eltern wissen jetzt, was kommt. Leg die mal schlafen, wenn die nicht schlafen wollen. Und dann hüpft unsere Tochter mir eine Stunde lang auf mir rum und ich bin hundemüde von diesem Tag, von an der Uni gewesen und gelernt und gepaukt und gemacht und früh aufgestanden und endlich zu Hause und es wird schon spät, schon 9 Uhr, die soll eigentlich bis 8 Uhr schlafen. Normalerweise schläft die auch bis 8:30, jetzt wird's 9 Uhr und es wird später und die schläft nicht und ich will einfach nur schlafen und das klappt nicht. Und ich sehe wieder, wie das mir hochkocht. Ich werde sauer, ich werde wütend, das geht nicht. Und dann klopft der Heilige Geist ganz sanft wie eine Taube an mein Herz und sagt, oh Matthias, du willst doch den Leuten erzählen, dass man in Christus sein soll, dass man im Geist wandelt. Jetzt mach das doch mal selber. Und dann wende ich mich einfach dem Herrn Jesus zu und nehme das, was hier steht. Ihr habt jetzt nicht gebetet, sondern ich habe es einfach im Glauben angenommen, dass das stimmt. Ich konnte zugucken, wie meine Gefühlsregung verschwindet. Ich habe nicht geglaubt, dass das so krass passiert. Entschuldigt den Ausdruck, aber das war irre. Wirklich, entschuldigt, wenn ich so Kraftausdrücke jetzt sage. Aber ich war echt, verstaunt, wie das geht. Und dann ging das eine Zeit so weiter, da kam auch die Predigt und hatte eigentlich den Plan, das zu erzählen, da war die Zeit weg, eigentlich so wie jetzt mache ich es trotzdem. Fragt mich meine Frau, ja, wie kannst du das auf einmal so ruhig bleiben? Ich wäre ja schon lang explodiert, wenn die da so auf dir rumspringt. Nein, ich erzähle ihr das, ich habe das jetzt gelernt, ich kann das jetzt so in Christus sein und ich kann das schon, hab Methode, klappt. Und dann hat sie, am Donnerstagnachmittag haben wir im Kindertouren bei uns im Dorf, da gehen die zu dritt hin, meine Frau und die Kinder, und dann soll sie eigentlich mittags davor schlafen, damit sie da auch wirklich fit ist. Also die braucht eigentlich schon noch einen Mittagsschlaf. Dann sage ich, komm, ich übernehme das, ich kann das ja schon. Ich gehe mit ihr ins Zimmer, fläts mich auf den Sessel, nehme sie auf den Schoß, wir kuscheln, und sie fängt an zu turnen und es steigt wieder hoch. Ich kenne das ja alles, da kommt das Gefühl wieder hoch, dass man sauer ist auf das Kind und so. Ich so, ich habe das jetzt gelernt, ich kann jetzt in Christus sein und mach das wieder so, ich will jetzt in Christus sein, nehme ich mir ganz fest vor, Jesus, ich will jetzt in dir sein. Und ich sehe, wie mein Gefühl aufsteigt und explodiert. Und ich scheuche die raus aus dem Zimmer nach einer Stunde Kampf zu Mama. Sie läuft heulend zu Mama und ich bin am Boden zerstört, dass wieder nicht, dass nichts geklappt hat. Und wieso klappt das nicht? Ich habe das doch gelernt, habe das doch angewandt. Wieso klappt das nicht? Dann kam der Heilige Geist wieder und arbeitet an meinem Herzen. Sag mal, du Matthias, das ist keine Methode, wie man vorgeht. Das ist kein Trick. Hier geht's um eine Person, in der du dich, armer, schwacher, kleiner Hund, in letzter Verzweiflung zuwendest. Könnt ihr euch erinnern, Zacharia 3, der Hohepriester Jeschua? Vor dem Herrn Jesus stehen bleiben. Er ist der Garant, dass es klappt. Nicht, ich mache das methodisch. Das geht nicht. Es geht um die Person. Und dann fing ich mich an. Wieder kam die Situation wieder. Ich wende mich einfach ihm zu und mache mir bewusst, ich kann das nicht. Es gibt keinen Trick. Er muss wirken durch den Heiligen Geist. Und ich glaube, dass er es jetzt wirkt. Nicht, weil ich was gelernt habe, nicht, weil ich was kann, sondern er tut es. Und dann werden wir sehen, wenn wir das in der Gemeinde machen, dass so Sachen weniger werden. Dass ich nicht mehr noch eine Bemerkung dahinterher schieben kann. Dass ich nicht schimpfen muss über den anderen, wenn er nicht dabei ist oder sowas. Dann läuft es auf einmal. Und dann kommt die Frucht des Geistes. Dann leben wir in Liebe miteinander. Da wird uns auch noch mal was passieren. Keine Frage. Wir werden um das Blut Jesu immer drehen müssen. Aber letztendlich ist es auch das Blut Jesu, Epheser 1,7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Loslösung von der Macht der Sünde. Man muss immer drum drehen. Das muss hier im Zentrum sein. Und jetzt lasst mich noch einen Vers lesen. Bitte steinigt mich nicht, weil die Zeit eigentlich schon dreimal rum ist jetzt. Es ist 11:30. Aber lasst mich das lesen. Hebräer 7, Vers 21. Und in Hebräer 7, da handelt er das Ganze ab, dass jetzt der Jesus unser Hohepriester ist und er ist der das Opfer bringt. Er ist selbst das Opfer, dass er das alles tut. Und da steht in Hebräer 7, 21, Dieser aber mit einem Eidschwur durch den, der zu ihm sprach, der hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedek. Der Jesus hätte auch von seiner menschlichen Abstammung her, er war Gott, aber als er Mensch wurde, kam er aus der Linie Judas. Der durfte gar kein Priester sein. Aus dem Stamm Levi kommen die Priester. Es war ihm verboten, einer Stiftshütte zu dienen. Und Gott setzt ihn ja ein nach einer anderen Ordnung, nach dieser Ordnung Melchisedeks, Christus Erscheinung im Alten Testament, der dem Abraham begegnet. Und er sagt, du bist jetzt der wahre hohe Priester. Und Gott belegt es mit einem Eidschwur. Und der schwor das bei sich selbst. Gott kann ja nicht bei einem Höheren schwören als bei sich selbst. Und der belegt diese ganzen Wahrheiten mit einem Eidschwur, weil er genau weiß, dass wir Menschen wieder denken, ja, das ist super leere Theorie, alles super, aber es klappt doch eh nicht in meinem Leben. Und er belegt es mit einem Eidschwur und sagt, ich schwöre euch, das klappt. Wenn ihr euch meinem Sohn zuwendet, dann passiert es bei euch im Leben. Wenn ihr euch seinem Opfer, seinem Blut zuwendet, dann werde ich euch immer reinigen mit dem Blut Jesu. Wenn ihr mir die Sünden bekennt, wenn ihr vor mir stehen bleibt, wenn ihr im Geist wandelt, in Christus bleibt, dann werdet ihr auch Sieg haben. Dann wird das passieren. Und dann kann ein Gemeindeleben umgekrempelt werden. Ich habe hier ein Beispiel, das könnt ihr lesen, zu Hause, Apostelgeschichte 20, ab 36, ziemlich am Ende vom Kapitel, wo Paulus sich von den Ephesern verabschiedet. Und dann muss er sich von denen losreißen. Dann kommen sie weiter, werden sie mit Freuden aufgenommen. Und er sagt, ich gehe nach Jerusalem, da werden sie mich gefangen nehmen und wahrscheinlich werde ich sterben. Und dann weinen die alle, dann begleiten die ihn mit Kindern bis vor die Stadt, beten für ihn. Dann kommen sie in ein anderes Haus, bei einem alten Mann irgendwann hin, der nimmt sie auf und sie kommen gern. Das ist das Gemeindeleben. Ganz einfaches Leben unter Gläubigen. Man nimmt sich auf, man hilft sich, man betet füreinander. Es tut mir weh, wenn die Gemeinschaft wieder weggeht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich komme hier am Sonntag schlecht weg. Dann trifft man sich mal und dann redest du und redest du in einer Bibelstunde. Wir haben es schon, ich glaube, haben wir es mal auf 10 Uhr geschafft. Dann willst du diese Gemeinschaft mit den Geschwistern. Ja, das sind Nervensägen. Ich bin es ja auch. Ich bin ja wie ihr. Habe ich euch doch erzählt. Mir geht es auch schief. Aber wenn wir vom Herrn Jesus stehen bleiben, dann greift er ein. Mit seiner Macht, nicht mit unserer Kraft. Die kannst du pfeifen.